Hinterfragt.
Der Ethik-Podcast.
Heute mit Franzis Schönewall über multilaterale Demokratie.
Oft wird gefordert, dass nicht nur Staaten demokratisch organisiert sein sollten, sondern auch überstaatliche Institutionen, wie beispielsweise die Europäische Union. Doch wie müsste so eine überstaatliche demokratische Ordnung eigentlich aussehen? Sollten wir bezüglich der EU zum Beispiel einen Staat Europa anstreben, in dem jede einzelne europäische Bürgerin das gleiche Wahlrecht hat? Oder geht es bei überstaatlichen Regelungen eher darum, demokratische Verfahren zu installieren, in denen einzelne Staaten das gleiche Mitbestimmungsrecht haben? Über diese Fragen wollen wir heute mit unserem Gast Franzis Schönewall diskutieren. Franzis Schönewall ist Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich. Und er hat in einer Vielzahl von Aufsätzen und seinem 2011 erschienenen Buch The Government of the Peoples die Idee einer multilateralen Demokratie entwickelt. Francis, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Ganz herzlich willkommen zu Hinterfragt.
Vielen Dank für die Einladung.
Francis, wir wollen heute über multilaterale Demokratie sprechen, was man vielleicht mit Demokratie zwischen verschiedenen Seiten übersetzen könnte. Das könnte man ja denken, Demokratie ist immer eine multilaterale Angelegenheit, weil immer mehrere Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind. Was ist dann eigentlich das Spezifische an der Idee einer multilateralen Demokratie?
Ja genau, das Adjektiv multilateral, das braucht man immer, wenn mehr als zwei Akteure im Spiel sind. Aber hier geht es um die Demoi, also es geht um die vielseitigen Beziehungen zwischen einzelnen demokratisch organisierten, verfassungsmäßig geordneten Völkern oder Staatsvölkern, wie man sagen könnte.
Weshalb ist eine solche multilaterale Demokratie erstrebenswert? Genügt es nicht, wenn wir die einzelnen Staaten demokratisch organisieren?
Das ist sicher eine Grundbedingung. Das ist auch eine Fragestellung meines Buches und ich behaupte nicht eine globale Reichweite für diese Theorie. Es müssen nicht unbedingt alle Demoi mit allen anderen Demoi in eine solche Organisation eintreten. Ich kann mir vorstellen, dass so etwas wie Indigenous Peoples, also einfach Völker, die vielleicht andere Gesellschaftsformen, andere Lebensformen wählen, nicht einfach in diese Ordnung hineingezwungen werden. Es gibt also keinen kategorischen Imperativ zur multilateralen Demokratie.
Dann aber trotzdem noch die Frage, weshalb genügt es nicht, wenn die einzelnen Staaten demokratisch intern organisiert sind und dann entscheiden, Verträge einzugehen und dann quasi die Demokratie einfach daraus kommt, dass die einzelnen Staaten intern entsprechend die Bürgerinnen und Bürger an den Entscheidungen beteiligen. Also weshalb braucht es mehr als Verhandlung zwischen demokratischen Staaten?
Ja, weil natürlich vielleicht nicht nur kommutative Gerechtigkeitsprobleme entstehen, also bilateraler Art eben, sondern es gibt auch Verteilungsfolgen von Entscheidungen, sodass dieses System sozialer Kooperation zwischen Staaten Implikationen hat, die auch auf wertbasierten Entscheidungen beruhen, die Verteilungsfolgen politisch abzugelten haben mit Beteiligten. Und das seien eben einerseits die Staatsvölker, aber andererseits die beteiligten Individuen. Und so entsteht meines Erachtens ein plausibles Argument dafür, dass es mehr braucht als nur Bilateralismus und kommutative Gerechtigkeit in dem Sinn. Und dann ganz zentral in meinem Buch sind auch die transnationalen Rechte. Also ich behaupte, dass eine liberale Demokratie Bürgerinnen und Bürgern Rechte gewährt, welche eine transnationale Dimension von vornherein immer schon haben, wie zum Beispiel das Austrittsrecht, also the right to exit, aber das Recht auch transnational mit anderen Bürgerinnen und Bürgern anderer Staaten, Firmen, Vereine, Verbände, Gewerkschaften zu gründen, sodass daraus einfach diese transnationale Dimension entsteht. Und die hat wiederum, würde ich behaupten, die führt auch zu bestimmten Konflikten und tendenziellen Problemen. Und wenn wir in einer rein staatlichen, einzelstaatlichen Ordnung bleiben, dann kommen wir in die traditionellen politischen Probleme hinein, des Trittbrettfahrertums, also Prisoners, Dilemma-Strukturen, dass das Aggregat von Einzelinteressen zu suboptimalen Resultaten führt und so weiter. Also es gibt dann auch von dieser Seite her in Bezug auf die Realisierung dieser Rechte für die Bürgerinnen und Bürger ein plausibles Argument zur Institutionenbildung zwischen den Demoi.
Wir brauchen also eine multilaterale Demokratie und wir brauchen Prinzipien für eine solche multilaterale Demokratie. Wie kommen wir zu diesen Prinzipien? Was schwebt dir da als normativer Bezugspunkt vor? Welches Verfahren haben wir, um diese Prinzipien zu finden?
Ja, genau, das ist so die quasi die Ausgangsproblematik auch meines Buches. Eben, zunächst einmal sage ich nicht, wir alle brauchen das, sondern liberale Völker, die einer bestimmten Art organisiert sind und in einer bestimmten Art miteinander kooperieren, brauchen das meines Erachtens. Klassisch ist der Internationalismus eben ein Vertragswerk zwischen Staaten. Und wir wissen, zum Teil auch aus der empirischen Forschung, der Politikwissenschaft, dass solche rein staatlichen Organisationen oder klassische internationale Organisationen, die sind sehr stark exekutivlastig. Also da verhandeln die Regierungen miteinander hinter verschlossenen Türen. Natürlich versuchen sie, sogenannte Arrangements zu machen, die allen irgendetwas bringen. Aber wie gesagt, es hat zum Teil eben Verteilungsfolgen, die auch negativ sind, dann auch für die Individuen und Beteiligten. Also entsteht eigentlich so etwas wie ein Defizit auf der Ebene der individuellen Rechte, auch der individuellen Beteiligungsrechte. Wenn man es andersrum denkt und quasi kosmopolitisch, so wie das auch bei einigen Autoren geschieht, nur die Individuen in den Blick nimmt, dann geht das verloren, was ich eben als fundamental erachte, als politischer Philosoph, nämlich, dass es etwas wie ein Primat der politischen Ordnung gibt, der politischen Institution, welche eben robust genug ist, um zum Beispiel soziale Kooperation zu ermöglichen. Und das hat einen normativen Wert, einen normativen Stellenwert. Sodass ich denke, dass die gerechte Ordnung einer Demokratie oder einer multilateralen Demokratie, die fußt eigentlich auf der Berücksichtigung der normativen Referenz des Individuums, also der Bürgerinnen und Bürger dieses multilateralen Systems einerseits und andererseits auf den normativen Positionen der Staatsvölker, also der verfassungsmäßig organisierten Individuen, sodass eigentlich jedes Individuum doppelt vertreten sein sollte in diesem System, nämlich als Individuum und als zugehörig zu einem verfassungsmäßig organisierten Staatsvolk. Das ist die Ausgangslage. Ich finde, eben im Kosmopolitismus, im individualistischen Kosmopolitismus werden nur die Individuen berücksichtigt und bei Rawls im Law of Peoples werden nur die Staaten berücksichtigt. Und ich finde, beides hat ein Plausibilitätsdefizit, was man durch die andere Seite ergänzen muss.
Jetzt haben wir ein Plädoyer gehört, sowohl Individuen als auch Staatsvölker einzubeziehen in so eine multilaterale Ordnung. Jetzt wird es ja wahrscheinlich Interessenskonflikte geben. Es wird unterschiedliche individuelle Interessen geben. Wahrscheinlich werden auch die einzelnen Staaten unterschiedliche Interessen haben. Wie kommt man da zu einer Lösung? Was ist quasi die normative Theorie, mit der du dann diese Interessenabwägung vornehmen würdest?
Ja, genau. Also da habe ich das Rad jetzt nicht neu erfunden, oder? Ich orientiere mich stark an Rawls' kontraktualistische Idee des präsumptiv vernünftigen Vertrags. Und der ist eben deshalb präsumptiv vernünftig, weil man genau davon ausgeht, dass jeder bedenken soll, wie es aus der Interessenposition des anderen aussieht. Und der normative Device, den Rawls erfunden hat, dafür übrigens nicht erfunden hat, das ist der Schleier des Nichtwissens. Ich sage, er hat es nicht erfunden, denn jede Gerechtigkeitsstatue hat die Augen verbunden. Und das gehört einfach zur Gerechtigkeit, dass man quasi abstrahiert von partikularen Interessen und partikularen Emotionen oder solchen Dingen. Und das geschieht hinter dem sogenannten dicken Schleier des Nichtwissens. Also dann denke ich, okay, wir wollen ja quasi individuenbasiert rechtfertigen und wir wollen staatsvolksbasiert rechtfertigen. Also machen wir doch eine Urzustandssituation, dieses Gedankenexperiment von Rawls, das ich in dem Sinne übernehme, aber eben transformiere, weil ich sage, in dieser Urzustandssituation müssen wir uns noch einmal vorstellen, wie denn Individuen, also Bürger und Bürgervertreter, ihre Position abgelten würden mit Vertreterinnen und Vertretern von Staatsvölkern. Dass die beide quasi zusammen hinter dem Schleier des Nichtwissens sind. Das ist quasi das Begründungsinstrumentarium, das ich mir im Buch so ausgedacht habe.
Vielleicht noch zu diesem Schleier des Nichtwissens. Also wir haben die Idee eines Urzustandes, in dem sich jetzt also sowohl Vertreter von Bürgerinnen und Bürgern als auch Vertreterinnen von Staaten treffen und etwas aushandeln und die sind hinter einem Schleier des Nichtwissens. Welche Art von Nichtwissen ist da gemeint? Welche Informationen sind da entzogen?
Vielleicht noch allgemein zu diesem Verfahren. Es wird immer so vielleicht als etwas idealistisch und typisch philosophisch hingestellt. Aber was man bedenken muss, ist bei all diesen Modellierungen im Rational Choice und auch im Social Choice spielt Information immer eine entscheidende Rolle. Und es gibt ökonomische Modelle, da wird die vollkommene Information vorausgesetzt. Das ist auch eine Form der Idealisierung. Und in dem Sinne ist hier die normative Theorie, die passt eigentlich insgesamt in diese Methode hinein. Sie trifft einfach andere Voraussetzungen in Bezug auf den Informationsgehalt, die den Akteuren zur Verfügung stellt. Das mal einfach als klar. Es ist also nicht so eine abstruse normative Theorie, die da irgendwie marginal wissenschaftstheoretisch am Rande ist, sondern es passt eigentlich mitten hinein in diese Modelle, auch in die ökonomischen Modelle. Und anstatt dass wir vollkommene Informationen annehmen oder irgendeinen Grad von Informationen, nehmen wir einen dicken Schleier des Nichtwissens an mit Rawls. Das bedeutet, die Individuen, die kennen ihre soziale Position nicht, sie kennen ihre Religion nicht, sie kennen ihre weiteren weltanschaulichen Positionen nicht, aber sie wissen, dass es alle diese Positionen gibt und dass andere verschiedene solche Positionen haben. Und bei den Staatenvertretern ist es dasselbe. Die wissen nicht, wie mächtig sie sind, wie groß ihr Markt ist, wie stark ihr Territorium ist, welches GDP sie haben und so weiter. Sie müssen sich einfach vorstellen können, sich in die Lage eines jeden anderen Staates versetzen zu können.
Nun sagst du, hinter diesem Schleier des Nichtwissens sind sowohl Individuen als auch Staatenvertreter. Du hast bereits ein bisschen was dazu gesagt, warum diese beiden Gruppen. Ich möchte da dennoch nochmal nachfragen, denn Rawls hat diese Idee ja ganz ursprünglich eigentlich mal für innerstaatliche Systeme oder für einzelne Gesellschaften etabliert, am Anfang zumindest, und damit die Idee des Schleier des Nichtwissens eigentlich auf Individuen nur angewandt. Was spricht dafür, dass man zusätzlich zu den Individuen jetzt nochmal die staatlichen Vertreter hinter den Schleier des Nichtwissens mit aufnimmt?
Eigentlich aus demselben Grund, wie Rawls im Law of Peoples dann Staatenvertreter hinter den Schleier des Nichtwissens gesetzt hat, oder? Also er hat ja das getan, da geht er auch davon aus, dass diese Staaten ein bestimmtes normatives Gewicht haben, weil sie eben, sie stellen politische Ordnung her, sie sind Systeme, soziale Kooperation sind ein dicht gefügtes Institutionengefüge, stellen Public Goods bereit, also öffentliche Güter und so weiter. Also ich denke, John Rawls hat eigentlich beide Modelle. Das, was mich bei ihm stört, ist ein, oder was ich denke, wenn wir jetzt eine Zwischenstruktur denken wollen, dann können wir nicht eben die Staaten wieder außen vor lassen, weil noch einmal, ich glaube, der Primat der politischen Ordnung, der schon bereits existierenden und in dem Sinne schon öffentliche Güter bereitstellenden politischen Ordnung, der soziale Kooperation in dem Sinne überhaupt erst ermöglicht und die Überwindung von Trittbrettfahrerstrukturen, Prisoners Dilemma und so weiter, der hat ein normatives Gewicht, das man jetzt nicht wieder auskehren sollte, wenn man politische Gerechtigkeit zwischen Völkern sich denkt. Andererseits sollte man die Individuen nicht auskehren, was Rawls in Law of Peoples macht.
Genau, du sprichst es gerade an. Der späte Rawls, der meinte ja dann, Individuen sollen sich darauf einigen, was gerechte Prinzipien für einen einzelnen Staat sein sollen. Und dann treffen sich die Vertreter dieser Völker oder Staaten, um sich auf eine internationale Ordnung zu einigen. Und da brauchen wir quasi die Individuen gar nicht mehr. Individuelle Interessen sind gar nicht mehr der Bezugspunkt in der internationalen Theorie bei Rawls. Was ist da das Problem?
Also bei Rawls in der internationalen Theorie glaube ich schon, dass sehr stark das Problem ist, dass das eigentlich nur sehr marginal noch von Menschenrechten die Rede ist, aber eine internationale Ordnung, die eben quasi Verteilungskonflikte lösen soll, die muss ja rekurrieren auf elementare Partizipation des Individuums. Sie kann ja nicht nur kollektive Vertretungen annehmen, wenn sie eine liberale Theorie bleiben will. Denn der Liberalismus bleibt letztlich an die normative Referenz des Individuums und des Individualrechts zurückgebunden. Und dieses Individualrecht impliziert, und da denke ich, das ist auch im Sinne von Rawls, impliziert nicht nur irgendwelche Abwehrrechte und formale Rechte, sondern auch positive Beteiligungsrechte. Und das soll auch so sein, wenn es um die Lösung von Verteilungskonflikten geht, nicht?
Ist ja bei Rawls eine Idee, dass schlussendlich, wenn die Individuen um mal bei den Individuen zu bleiben, hinter dem Schleier des Nichtwissens sind und man abstrahiert von ihrem sozialen Kontext, Dingen, die sie über das wirkliche Leben wissen, sie eigentlich schlussendlich die gleichen Interessen haben. Nun, hinter deinem Schleier des Nichtwissens, wo staatliche Akteure und Individuen sind, scheint es mir zu größeren Interessenkonflikten zu kommen, als wenn sich Individuen, die abstrahiert von ihrem sozialen Hintergrund verhandeln, welche Gerechtigkeitsprinzipien sie eigentlich erreichen wollen. Wie kann man diese Spannung auflösen? Oder siehst du diese Spannung?
Ja, also ich sehe natürlich schon, dass ich mir ganz viele Probleme einhandle, die der Rawlschen Methode inheriert. Das behaupte ich nicht, dass das jetzt quasi überwunden ist. Aber ich glaube nicht, dass hinter dem Schleier des Nichtwissens alle Individuen die gleichen Interessen haben, sondern hinter dem Schleier des Nichtwissens stellen sich Individuen vor, in jeder einzelnen möglichen Interessenposition zu sein, die ganz unterschiedlich sein kann. Oder darum geht es eigentlich. Und dann versuchen sie auf der Grundlage sich zu überlegen, welche Grundprinzipien sind eigentlich aus all diesen Positionen heraus, die ich mir vorstellen kann, akzeptabel. Es ist auch wiederum nicht ein unplausibles Gedankenexperiment, denn es gilt auch intrapersonal in Bezug auf meine soziale Position in der Zukunft. Ich kenne die ja auch nicht. Und ich glaube, Gesetzgebung findet immer statt unter diesem Informationsdefizit, welche Bürgerinnen und Bürger haben, in Bezug auf ihre eigene soziale Position in der Zukunft. Also ist das eigentlich ein sehr naheliegendes Gedankenexperiment, auch wenn man es nur auf sich selber bezieht.
Jetzt haben wir bisher darüber gesprochen, wie die Wahlsituation aussieht. Wir haben also diese Idee, einerseits Individuen, andererseits Vertreter der bestehenden staatlichen Strukturen. Die wissen ihre eigene Position nicht genau. Ein Staat weiß nicht, wie groß er ist, ein Individuum weiß nicht, wie reich es ist. Die sollen sich auf Prinzipien einigen. Die andere Frage ist, welche Prinzipien würden da eigentlich gewählt?
Ja, genau. Also da habe ich so in meinem Buch 7 Prinzipien mal formuliert. Doch eingedenk der immer möglichen Beschränktheit dieses Ansatzes. Also ich behaupte jetzt nicht, dass das in Stein gemeißelt ist und wie die 10 Gebote bei Moses für alle Ewigkeit so bleiben soll. Ich denke einfach, für diese Prinzipien, die ich dargelegt habe, gibt es eine bestimmte Plausibilität. Also da denke ich, würde ich sehr weit gehen, um die zu verteidigen. Und eben, ich komme auf 7. Es ist so ein erstes Prinzip, dass die Teilnahme an diesem multilateralen System regelt eines Volkes, das ich doch als eben konstitutiv betrachte. Und deshalb denke ich, gibt es ein Recht der freiwilligen Teilnahme eines Volkes am System und auch des freiwilligen Austritts aus dem System, einfach auf der Rechtsebene, weil die Völker eben mit den Individuen zusammen, ich nenne das pouvoir constituant, also konstitutive Akteure dieses Systems sind. Und auch, wenn es dann um die Regeln geht, also um die Grundlegend oder quasi die Verfassung dieses multilateralen Systems, denke ich auch, dass grundsätzliche Entscheide von jedem Volk mitgetragen werden müssen. Wobei, das ist das Negative. Das Positive ist natürlich, das soll ja nicht zu einer Tyrannei dann des Einstimmigkeitsprinzips führen, weil jeder hat dann eine Veto-Position, oder? Also die Kehrseite dieses ersten Prinzips ist natürlich, dass alle anderen Völker, wenn sie vorangehen wollen, können sie einen neuen Vertrag machen und eine vertiefte Integration anstreben. Also das ist immer möglich, nicht wahr? Aber das scheint mir so das erste Prinzip. Und das ergibt sich eben aus dem politischen Konstruktivismus, den ich annehme. Ich gehe davon aus, man muss eigentlich ansetzen bei der bereits existierenden, robusten politischen Ordnung. Und dann das zweite ist so ein Nichtdiskriminierungsprinzip der Staatsvölker und der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Das dritte Prinzip ist eben die Garantie dieser transnationalen Rechte, die wechselseitig anerkannt werden sollen. Das vierte Prinzip ist ein Repräsentationsprinzip, das heißt, in allen institutionellen Ausdrucksformen des multilateralen Systems müssen eigentlich sowohl die Individuen, also quasi gemäß dem Prinzip der universalen Repräsentation, repräsentiert sein, als auch die Staatsvölker, wie ich sie nenne. Dann denke ich, braucht es trotzdem eben zur Lösung von Trittbrettfahrenproblemen eine Gerichtsbarkeit, die dann eine supranationale Dimension doch haben kann in der Rechtsfeststellung. Allerdings glaube ich auch da, dass das Prinzip, oder wir kommen vielleicht dann noch, was das pragmatisch impliziert, aber ich denke, dass auch dort natürlich Richterinnen und Richter aller Mitglied des Völker beteiligt sein müssen. Dann denke ich auch an die Sprachengerechtigkeit, also Frage Lingua Franca oder welche Sprache soll sich durchsetzen, habe ich so zwei Prinzipien formuliert dazu. Ein wesentliches Prinzip ist, dass ich glaube, dass man mit diesem Schleier des Nichtwissens zeigen kann, dass keine positiven linguistischen Anspruchsrechte der Migrierenden im System existieren. Es können also nicht alle irgendwo hingehen und überall öffentliche Erziehung in ihrer eigenen Muttersprache einfordern. Was sie allerdings einfordern können, ist natürlich das Recht, überall die eigene Sprache zu sprechen. Also die Frage der Sprachengerechtigkeit scheint mir eine zentrale Frage zu sein, der multilateralen Demokratie. Und dann habe ich noch so ein Differenzprinzip, denn wie gesagt, es geht ja um Verteilungsfragen und Verteilungsfolgen. Und da ist meine These, dass sich das Differenzprinzip auch wiederum verdoppelt oder zweistufig wird. Also, dass wir davon ausgehen, dass intern so ein Rawlsches Gerechtigkeitsprinzip zur Anwendung kommt. Dass aber jetzt in der multilateralen Demokratie hinzukommt, ein Differenzprinzip zwischen den Staatsvölkern. Das heißt, diese Ordnung ist dann gerecht, wenn die am schlechtesten gestellten Staatsvölker mit der Zeit die größeren Vorteile haben, in diesem System zu sein. Also man kann da eigentlich die üblichen Kriterien des Rawlschen Differenzprinzips anwenden, aber eben auf die Staatsvölker. Und das geht eben dann wesentlich über die Law of Peoples hinaus, wo Rawls nur so ein Assistance Principle für die Gerechtigkeit zwischen den Völkern annimmt. Und es geht gegen den Kosmopolitismus, wo wiederum ein Differenzprinzip für alle Individuen im multilateralen System angewandt wurde. Das würde ich ablehnen, also eben weil ich denke, dass die Wohlstandsordnungen interne Ordnungen sind, auch auf internen Wertabstimmungen in den Staatsvölkern und dass, weil wir ein System transnationaler Freizügigkeit haben der Individuen in diesem System, es dann aber wichtig ist, dass es keine Staaten gibt, die als Staatsvölker, als Kollektive einfach immer ärmer werden und in dem Sinne abfallen. Das ist jetzt ganz kurz der ganze Prinzipienkatalog. Also wie gesagt, das impliziert natürlich sehr viel.
Und genau da möchte ich nachfragen, denn jetzt scheint mir das erstmal so, als wären das ganz schön viele Vorgaben für so eine internationale Ordnung, die auch durchaus dahingehend weitreichend ist, dass man international viele Entscheidungen trifft für die Einzelstaaten. Was sind die Implikationen zum Beispiel in Bezug auf Parlamente internationaler Natur? Wie weitreichend ist diese internationale Ordnung dann fähig, Gesetze zu erlassen, in welcher Form?
Genau, also das scheint mir eben wirklich die zentrale Frage. Und ich denke, man muss sich das wiederum so vorstellen. Ein Volk ist ja nicht so wie ein Tisch, dass ich auf es zeigen kann, sondern ein Volk manifestiert sich in institutionellen Manifestationen, die repräsentativer Natur sind. Also ein Volk wird eigentlich ein Volk durch seine Repräsentation, könnte man sagen. Und diese Repräsentationsformen des Einzelvolkes, das ist Parlament, das ist die Regierung, das ist die Verwaltung und das ist das Gericht und das ist vielleicht sogar ein bestimmtes Ensemble von direktdemokratischen Verfahren. Das sind die institutionellen Manifestationen des Volkes. Jetzt, wenn wir an Institutionenbildung denken, jenseits des Staatsvolks oder zwischen Staatsvölkern. Und wenn wir diese Exekutivlastigkeit des traditionellen internationalen Systems überwinden wollen und gleichzeitig aber nicht einfach einen absoluten neuen Supranationalismus einführen wollen, wo die Völker von oben quasi bestimmt werden und zu Verwaltungsbezirken degradiert werden, wenn wir das alles berücksichtigen wollen, dann müssen wir eigentlich denken, dass die institutionelle Gestaltung der multilateralen Demokratie impliziert, dass jede dieser institutionellen Manifestationen des Einzelvolkes mit denjenigen des anderen verbunden werden muss. Das will heißen konkret, dass wir so etwas brauchen wie ein Parlament der Parlamente, ein Verfassungsgericht der Verfassungsgerichte, einen Rat der Regierungen, den gibt es schon. Also dass diese quasi interdemokratischen Beziehungen so gedacht werden, dass eben die Parlamente jetzt zum Beispiel miteinander Gesetzgebung machen und mit dem europäischen, also mit dem übergeordneten Parlament zusammen. Das schwebt mir vor und es ist interessant, die Entwicklung festzustellen in der EU. Wir hatten ganz ursprünglich ein Parlament der Parlamente, nicht wahr? In der Union für Kohle und Stahl. Wir haben heute im Europarat übrigens ein Parlament der Parlamente. Wir haben heute in der EU nur noch das Europaparlament, das sehr abgehoben ist, dass dauernd an Kompetenzen zunimmt. Je mehr Kompetenzen es bekommt, desto geringer wird die Akzeptanz dieses übergeordneten Parlaments, weil eben die Leute sich nicht von Brüssel bevormunden lassen wollen. Und jetzt mit dem Lissabonner Vertrag zum Beispiel haben wir verstärkte Rechte der nationalen Parlamente in der Mitbestimmung der europäischen Gesetzgebung. Das ist zwar jetzt quasi steht in den Anfängen, aber es geht meines Erachtens genau in die Richtung der Demokratie, also der Idee, dass da horizontal die Institutionen der Völker miteinander verbunden werden müssen in Kodezisionsverfahren. Und das wäre dann die institutionelle Form, in der diese konkreten Interessenabgeltungen und auch Wertediskussionen, die stattfinden müssen oder zwischen so unterschiedlichen Staatsvölkern wie dem Französischen und dem Polnischen, das noch sehr traditionell katholisch ist zum Beispiel, jetzt ganz konkret, das findet eben statt so in einem parlamentarischen Raum der Parlamente. Also in diese Richtung soll es gehen und dazu sind jetzt mit dem Lissabonner Vertrag Anfänge gemacht.
Heißt das, dass es letztlich auf europäischer Ebene sowas wie einen Ständerat bräuchte, also irgendeine Kammer, in der dann Abgeordnete der einzelnen nationalen Parlamente sitzen, oder wie könnte das konkret aussehen?
Also im Sinne eines Ständerats, den gibt es natürlich schon, außer dass die nicht direkt so gewählt sind. Das ist, der Ständerat ist eigentlich heute wie der Brüsseler Rat, ist so wie der deutsche Bundesrat, das sind direkt die Regierungen, die einen Sitz haben und die dann das vertreten. Das muss aber nicht so sein. Also es gibt auch... Das ist ein anderes Thema, aber das hat bestimmte Nachteile, wenn nationale Regierungen direkt dann im supranationalen Rat sitzen. Einen ganz einfachen politikphilosophischen Grund, Exekutiven werden zu Legislativen. Und das verstößt eigentlich gegen die Gewaltenteilung oder tendenziell kann. Und ich glaube, das ist das, was genau passiert im Moment in Brüssel, dass eigentlich die gesetzgebenden Organe, das maßgebende gesetzgebende Organ ist ein Rat von Regierungen, also von Exekutiven, die nicht in dem Sinne als Legislative gewählt sind. Ständerat also im schweizerischen Sinn, ja, weil die sind gewählt für dieses Mandat und sind nicht direkt die Regierungsvertreter. Die sind gewählt als Legislative.
Wir haben jetzt schon ein bisschen davon gesprochen, was sich am EU-System gegebenenfalls ändern könnte und wir könnten dann noch weiter fortfahren. Ich habe nur noch eine Abschlussfrage. Welche Änderungen entsprechend deiner Idee der multilateralen Demokratie denkst du, ist im europäischen Kontext die dringendste, die wir umsetzen müssten?
Ja, das wird niemanden überraschen, der weiß, dass ich Schweizer bin. Ich denke, dass die direkte Demokratie eine fehlende Klammer ist. Einerseits zwischen eben sozialen Minderheiten, die entstehen oder die es gibt in Europa, und andererseits zwischen großen und Kleinstaaten, also zwischen staatlichen Minderheiten und Mehrheiten in dem Sinn. Denn ich denke, dass über direktdemokratische Prozesse man diese sehr abgehobenen und durch lange Legitimationsketten von den Bürgern und Bürgern entfernten Entscheidungen zurückholen muss und abgelten muss mit den Bürgergesellschaften. Also das stelle ich mir schon vor, dass man das Modell der Schweiz bis zu einem gewissen Grad, also der Referendumsdemokratie, aber auch der Initiativdemokratie stärker in Europa verankern sollte. Allerdings, ich habe dazu auch mal noch ein anderes Paper geschrieben, das ist auch im Buch enthalten, diese Latte liegt sehr hoch, denn es bedingt auch, dass man diese Tradition kennt, dass man auf unterer Ebene, sogar substaatlicher Ebene, also regionaler Ebene, diese Instrumente der direkten Demokratie einsetzt. Weil wenn man das nicht tut, wenn man nur jetzt eben Referenden macht zur EU, das wird ja zum Teil gemacht, sehr arbiträr, wo es den Regierungen gerade passt, dann führt das zu sogenannten Second Order Voting. Also die Menschen entladen dann alle ihre Frustrationen, die sie irgendwo in der Politik aufgelesen haben, sei es auch irgendwo, für ein lokales politisches Problem oder ein nationales Problem. Das entlädt sich dann auf der Brüsseler Ebene und die Menschen beantworten nicht die Frage, die auf dem Stimmzettel steht, wenn sie wählen gehen. Das nennt man Second Order Voting. Und das entsteht sehr stark, wenn die direkte Demokratie nicht auf allen Ebenen immer wieder praktiziert wird, sodass ich sage, okay, es braucht mehr direkte Demokratie in Europa, aber das ist ein langer Prozess, wie man das realisieren könnte. Aber ich halte es für dringend, denn im Moment klafft eine immer größere Lücke zwischen diesem Exekutivzentralismus der EU und den Bedürfnissen der Menschen.
Francis, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch/hinterfragt.